Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Am Anfang steht die Kita, am Anfang des Bildungsweges. Aber in den deutschen Kitas sieht es derzeit nicht gut aus. Verwahrlosung und Erschöpfung diagnostizieren Wissenschaftler. Verwahrlosung in deutschen Kitas? Da werden wir hellhörig und haken natürlich nach. Budgetkürzungen in der Wissenschaft, die sind seit Tagen im Gespräch. Angst, Unsicherheit und Unmut wachsen, nicht nur bei den Betroffenen, sondern auch in der Politik. Denn Deutschland könnte eine Menge Kredit verspielen, wenn internationale Wissenschafts- und Förderprojekte zurückgefahren werden. Auch darüber sprechen wir gleich. Ich bin Thekla Jahn, willkommen zum Bildungsmagazin. Damit hatte wohl keiner gerechnet. Gestrichene Forschungsförderung, Kürzungen und Verzögerungen bei der Bewilligung von wissenschaftlichen Projekten. Aber das Auswärtige Amt und das Ministerium für Bildung und Forschung haben es getan. Zum einen trifft es wichtige gesellschaftliche und klimarelevante Forschungsprojekte. Zum anderen die sogenannten Mittler, die internationale Unterstützung und Fördermöglichkeiten bieten, wie etwa der Deutsche Akademische Austauschdienst, das Goethe-Institut oder die Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Das führt naturgemäß zu Unmut dieser Institute und der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Seit Tagen werden sie laut, aber es führt auch zu Unmut in der Politik. Darüber sprechen wir jetzt mit Michael Müller, bis 2021 regierender Bürgermeister von Berlin, Wissenschaftssenator und derzeit Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Schönen guten Tag, Herr Müller.
Schönen guten Tag, hallo.
Herr Müller, wie groß ist Ihr Unmut?
Ja, der ist tatsächlich sehr groß und auch, man kann sagen, fraktionsübergreifend, weil wir sehen, dass jetzt es zu drastischen Kürzungen kommt, ausgerechnet in den Bereichen, die in dieser international schwierigen Situation, in dieser Krise von großer Bedeutung sind, wo es darum geht, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Studierenden noch Möglichkeiten zu bieten und den internationalen Austausch vor allen Dingen voranzutreiben, auch für eine gute Zusammenarbeit. Genau an diesen Stellen wird gekürzt, eben bei den Mittlern genauso wie die in den klassischen Bildungs- und Forschungsprogrammen.
Jetzt sind Sie Mitglied der SPD, also damit einer der Regierungsparteien. Das Auswärtige Amt, wenn wir einfach mal ganz kurz dabei bleiben, ist von den Grünen geführt. Gibt es da jetzt Knatsch in der Ampelkoalition oder wäre das zu viel gesagt?
Naja, wir haben in dem Unterausschuss Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik das klar formuliert, dass wir schon erwarten, dass die Ministerin auch mit einem Entwurf ihres Haushalts ins Kabinett geht, wo sie auch für diese Bereiche kämpft. Und wir erleben im Moment leider dort eben auch 10%ige Kürzungen und wie gesagt, in ganz besonders sensiblen Bereichen, wo Stipendien nicht fortgeführt werden können, wo begonnene Programme abgebrochen werden müssen. Und das ist eben eine fatale Entwicklung, wenn es dann auch noch einhergeht mit genauso drastischen Kürzungen im Forschungs- und Wissenschaftsbereich. Wir wissen alle, dass das Geld endlich ist und wir sind in einer schwierigen finanziellen Situation. Man wird nicht für die Zukunft allen alles versprechen können. Aber in laufende Programme reinzugehen, ist eben das Gegenteil von Verlässlichkeit und Planungssicherheit. Und gerade im Bildungs- und Wissenschaftsbereich ist das von großer Bedeutung.
Ja, sehr viele der Forschungsprojekte, da es unklar läuft, es weiterläuft, es nicht weiter. Viele, die jetzt Anfang Juli damit gerechnet hatten, Zusagen zu bekommen, wissen nicht, wie es weitergeht. Das bedeutet natürlich für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, je nachdem, auch eine Situation, in der sie in eine, ja, im schlimmsten Falle Arbeitslosigkeit hineingeraten können. Das Ministerium für Bildung und Forschung hat sich immer noch nicht ganz klar geäußert. Was sagen Sie zur FDP, die ja nun das Bildungsministerium führt? Sind Sie irritiert über diese Vorgehensweise? Denn die Bildung sollte ja eigentlich etwas sein, was unsere Republik voranbringt. Das steht im Koalitionsvertrag. Frau Stark-Watzinger, die Bildungsministerin, hat gesagt, Innovation ist uns wichtig, Forschung ist uns wichtig, lebenslanges Lernen. Wir sind eine Bildungsrepublik.
Ja, es ist völlig richtig. Im Koalitionsvertrag ist das als Schwerpunkt formuliert, sogar mit Aufwüchsen unterlegt, sowohl im Außenbereich wie auch im Wissenschaftsbereich. Und wir erleben jetzt genau das Gegenteil. Und das eine sind die Kürzungen dann in laufenden Programmen. Und das andere ist, wie Sie es auch zu Recht ansprechen, die Kommunikation. Wir wissen, dass es gerade im Bildungsbereich ja darum geht, dass über mehrere Jahre Programme geführt werden, Stipendien über mehrere Jahre geführt werden. Man braucht eben auch Planungssicherheit. Und ganz besonders, ich will das nochmal betonen, in dieser internationalen Situation mit der Krise, wo wir ja eben Menschen im Bildungs-, im Wissenschaftsbereich auch eine Perspektive bieten wollen. Viele können in ihrem Land, und ich rede nicht nur von Russland, auch Ungarn und in anderen Bereichen, die können in ihrem Land gar nicht mehr frei und ungehindert arbeiten. Sie finden damit immer noch Perspektiven über uns beziehungsweise über die entsprechenden Mittler oder Wissenschaftsprogramme, und genau da wird die Axt angelegt. Und das ist von beiden Ministerien ein fatales Signal, ein klares Statement, aber ein falsches Statement.
Deutschland galt gerade in der Wissenschaft immer als ein verlässlicher Partner. Droht das, sich umzukehren?
Ja, das darf sich nicht umkehren. Die Gefahr ist da. Völlig richtig, aber es darf nicht sein. Aus mehreren Gründen. Zum einen sind wir auch in einem internationalen Wettbewerb mit diesem Forschungs- und Wissenschaftsstandort. Und wir müssen einfach auch sehen, dass nicht dann andere die Lücke füllen, die wir hinterlassen würden, wenn wir bestimmte Programme nicht mehr weiter finanzieren. Und zum Zweiten gibt es in einer internationalen Kooperation große Aufgaben, die wir gemeinsam lösen müssen, wenn man allein an den Klima- und Umweltbereich denkt. Und wir haben Forschungsprojekte, wo es zum Beispiel darum geht, wie sich das Klima verändert, allein durch die Eingriffe im Amazonasgebiet. Das sind Programme, die laufen schon seit Jahren in internationaler Kooperation. Die werden jetzt runtergekürzt, werden abgebrochen oder müssten abgebrochen werden. Und damit ist die bisherige Arbeit obsolet. Fatal aus mehrerlei Hinsicht. Zum einen, weil wir das Problem nicht gut lösen, vor dem wir alle miteinander stehen. Und zum Zweiten, weil Wissenschaft und Forschung dann in diesem Bereich bei uns keine Perspektive hat. Also insofern hoffe ich sehr, dass es sowohl im Bildungsministerium wie auch im Auswärtigen Amt nochmal ein Umdenken gibt.
Jetzt ist gerade beim Bildungsministerium der Etat als solches gesehen gar nicht das große Problem, denn er wird gar nicht gekürzt. Im Gegenteil, er wird aufgestockt um 186 Millionen Euro. Es geht offenbar dort eher um Umschichtungen, also Kürzungen an einigen Stellen, Förderungen an anderen Stellen. Plant die Bundesbildungsministerin, Sie können es möglicherweise einschätzen, eine neue Art der Forschungsförderung, die wir noch gar nicht kennen?
Ja, das meinte ich gerade, dass es eben ein Statement ist der Ministerin. Man will hier offensichtlich andere Akzente setzen, sagt also aber nicht genau, aber nicht welche. Und das ist ja das. Möglicherweise kann man ja auch über alles diskutieren, aber da muss man auch erfahren, welche Strategie gibt es. Und im Moment weiß ich nur, auch aus den Koalitionsverhandlungen, dass natürlich auch von Seiten der FDP großen Wert darauf gelegt wurde, dass es im Bereich der Transformation, der Technologie einen Schwerpunkt gibt, dass kann man miteinander besprechen. Da gibt es viele gute Gründe, warum das vielleicht auch sinnvoll ist. Aber dann muss man über die Konsequenzen reden und muss versuchen, sich auch darüber zu verständigen und muss wissen, was das Ministerium eigentlich will. Und genau das ist für viele im Moment nicht zu erkennen.
Sie haben vorhin durchblicken lassen, dass noch nichts so festgezurrt ist, dass man keine Hoffnung haben kann. Haben Sie Hoffnung, dass sich das Bundesbildungsministerium und auch das Auswärtige Amt noch einmal umstimmen lassen?
Na, es gibt ja leider eine Tradition, auf die sich vielleicht auch alle verlassen in den Ministerien, nämlich dass man erstmal mit einem eigenen Entwurf ins Bundeskabinett geht, wo man alle Kürzungen oder Umschichtungen mitträgt. Und dann verlässt man sich darauf, dass die Parlamentarier das in den Haushaltsberatungen schon irgendwie korrigieren werden. Und das ist ein gefährliches Spiel. Erstens, weil es eben diese Unsicherheit, diese Planungsunsicherheit auch bei den Betroffenen gibt und gegebenenfalls in Programme auch erstmal abgebrochen oder unterbrochen werden müssen. Denn der Haushalt wird nicht sofort vom Parlament beschlossen, sondern erst in vielen Monaten. Und der zweite Punkt ist, dass eben auch nicht sicher sein kann, dass die Haushälter schon immer alles retten in diesen sensiblen Bereichen, weil es eben auch andere Begehrlichkeiten gibt. Und insofern sage ich klar, es gibt hier eine Verantwortung, klare Prioritäten vor allen Dingen in dieser international schwierigen Situation zu setzen.
Und dieser Verantwortung kommen beide Ministerien bislang nicht nach?
Zumindest ist es im Moment nicht zu erkennen. Und deswegen gibt es die Aufregung in allen Institutionen und auch diese kritische Diskussion hier im Parlament, weil es eben fatale Folgen hat, wenn tatsächlich das, was sich im Moment abzeichnet, umgesetzt werden würde.
sagt Michael Müller, Ex-Bürgermeister und Wissenschaftssenator in Berlin und aktuell Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ziemlich lange hat es gedauert, doch jetzt ist es beschlossene Sache, das Hochschulinnovationsgesetz in Bayern. Es gab viele Wendungen in diesem Novellierungsprozess, über den wir hier im Bildungsmagazin des Deutschlandfunks immer wieder berichtet haben. Ende vergangener Woche ging es nun durch den Landtag. Anna Küch mit dem Ergebnis.
Bayerns Universitäten sollen fit werden für den globalen Wettbewerb. Unabhängiger, schneller und ökonomischer. 2,5 Jahre wurde um den Gesetzesentwurf gerungen. Der ehemalige Wissenschaftsminister Siebler, der das Gesetz angestoßen hat, ist inzwischen nicht mehr im Amt. Bis man sich einigen konnte, war es ein weiter Weg, sagt Bayerns Wissenschaftsminister Blume.
Bayern bekommt das modernste Hochschulrecht Deutschlands. Und unterm Strich steht eine echte Mammutreform. Wir hatten unzählige Anhörungen, wir hatten mehr als 1000 Eingaben, Stellungnahmen aus der Praxis. Und unterm Strich kann man jetzt am Ende wirklich sagen, wir haben ein neues Gesetz, ein Hochschulinnovationsgesetz, was ganz, ganz breit getragen wird.
Die Reform soll unter anderem Spitzenforscher und Talente an die bayerischen Unis locken. Die Berufungsverfahren werden erleichtert. Besonders hochqualifizierte Professorinnen und Professoren können ohne langwierige Ausschreibung durch die Unileitung berufen werden. Ein ebenso wichtiges Ziel ist es, dass die Unis unternehmerischer werden und Start-ups gefördert werden.
Und um dann noch mehr Freiheiten zu schaffen, machen wir etwas, was es auch nirgendwo anders gibt. Es können Gründungsfreisemester genommen werden von Professoren und Professoren, um mit ihren Studierenden und mit den Promoventen dann auch die Ideen, die wissenschaftliche Erkenntnis in erfolgreiche Geschäftsmodelle umzusetzen.
Die Geistes- und Sozialwissenschaften sollen nicht zurückstecken. Das hatten Kritiker zunächst befürchtet. Denn Geld verdienen lässt sich mit diesen Fächern im unternehmerischen Sinne kaum. Für die Präsidentin der Universität Augsburg, Sabine Döring-Manteuffel, ist die Reform trotzdem gelungen.
Hightech bedeutet nicht nur, in die technologieorientierten Fächer zu investieren, sondern da kann man Spracherkennung, Bilderkennung, Texterkennung auch mit verbinden, also auch für die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften. Und da werden wir auf jeden Fall jetzt auch durch dieses Gesetz besser.
Künftig sollen in den Hochschulleitungen 40% der Posten mit Frauen besetzt werden. Und auch in den Ebenen darunter soll sich in Sachen Gleichstellung etwas tun. Ebenso können Studierende künftig nicht nur an den Unis, sondern auch an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ihren Doktor machen. Die groß angekündigte Reform der Univerwaltung wurde allerdings gekippt. Zu groß waren die Widerstände. Eine solche Reform braucht es aber noch, fordert Thorsten Utz, einer der Sprecher der Bayerischen Landesastenkonferenz, also der Studierendenvertretung.
Naja, man hätte durchaus gerade bei der internen Governance neue Strukturen besser zulassen müssen. Man hätte da wirklich sich auf die Zukunft einstellen müssen. In der Welt, in der wir leben, in der sich alles schneller verändert und sowas, darauf sind die Hochschulen und Universitäten noch nicht so wirklich vorbereitet.
Ebenso kritisieren die Studierenden, dass es keinen Punkt zur Nachhaltigkeit in der neuen Reform gibt und dass Hochschulen für Nicht-EU-Ausländer nun wieder Studiengebühren kassieren können. Wissenschaftsminister Blume weist diese Vorwürfe zurück. Der Freistaat profitiere kaum von diesen internationalen Studierenden, weil sie nach der Ausbildung in die Heimat zurückkehren. Deswegen seien Gebühren für einzelne Fächer durchaus sinnvoll. Insgesamt also eine kleine Reform, die weniger aneckt als der ursprünglich geplante große Umbau der Forschungseinrichtungen.
Verwahrlosung in Deutschlands Kitas. Das hört sich an wie eine dieser Schlagzeilen, die in der Zeitung mit den großen Buchstaben zu lesen ist. Doch es ist ein Teil der Pressemitteilung einer Hochschule, die sich mit sozialer Arbeit, dem Gesundheitsbereich sowie Erziehung und Bildung in der Kindheit befasst und äußerst unerfreuliche Studienergebnisse zu vermelden hat. Und deshalb spreche ich jetzt mit der Erziehungswissenschaftlerin Rahel Dreyer von der Alles-Salomon-Hochschule Berlin über das, was sich in deutschen Kitas abzeichnet. Schönen guten Tag, Frau Professor Dreyer.
Ja, schönen guten Tag, Frau Jahn.
Frau Dreyer, wie geht es Kindern in deutschen Kitas?
Ja, momentan mache ich mir etwas Sorgen, weil ich wahrnehme, dass sich die Situation in den Kitas seit der Pandemie doch dramatisch verschlimmert hat. Also die Fachkräfte gehen seit der Pandemie stetig über ihre Grenzen und ja, müssen die neuen Herausforderungen oftmals auch unter herabgesetzten Standards und unter chronischem Personalmangel umsetzen. Und ja, was ich wahrnehme, ist, dass sowohl die Fachkräfte teilweise sehr körperlich und emotional am Ende sind und dass auch sich bei den Kindern inzwischen Unwohlsein deutlich zeigt.
Jetzt haben Sie schon vor der Pandemie eine Studie zum Wohlbefinden von Kindern in Kitas durchgeführt und die kam zu dem Ergebnis, dass jedes fünfte Kind entweder angespannt, teilnahmslos oder niedergeschlagen war. Mit der Pandemie kann das also nichts zu tun gehabt haben. Wo liegen Ihrer Einschätzung nach die Gründe dafür?
Ja, also hinzu muss ich sagen, dass das alles Einrichtungen waren, die sogar eine mittlere bis gute Qualität aufgewiesen haben. Also es lag nicht an einer mangelnden pädagogischen Qualität, aber es ist einfach ein Anzeichen dafür, dass die Bedürfnisse nicht von allen Kindern in den Kitas ausreichend befriedigt werden können und dass wir einen deutlicheren Blick eben auf dieses Fünftel der Kinder legen müssen, damit es eben allen Kindern in unseren Kitas gut geht.
Und wo sehen Sie da die Gründe?
Also ich denke einfach, dass wir ja auch schon vor der Pandemie einfach nicht gute Rahmenbedingungen in den Kitas hat, was zum Beispiel den Personalschlüssel betrifft. Da erfüllen kaum Bundesländer die, sage ich mal, Standards, die wir aus wissenschaftlicher Sicht erfüllen. Und Gruppen sind deutlich zu groß, auch schon vor der Pandemie gewesen. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Kinder aus.
Sie haben jetzt ja neue Studienergebnisse, die dazu geführt haben, dass wir sehen, die Situation hat sich deutlich nochmal verschlechtert. Was bedeutet das on the long run, also für die weitere Entwicklung der Kinder und ihre Bildungschancen?
Ja, also wenn die Kinder weiterhin unter Stress stehen und auch Anzeichen von Unwohlsein zeigen und erschöpft sind, dann ist das natürlich für die weitere Entwicklung keine gute Prognose, weil Wohlbefinden ist eine Grundlage dafür, dass Kinder überhaupt von dem Bildungsangebot in einer Krippe oder Kita profitieren können. Und was wir jetzt schon wahrnehmen können, ist eben eine Zunahme psychischer Auffälligkeiten und auch eine wachsende Bildungslücke, insbesondere auch bei sozioökonomisch benachteiligten Kindern, die jetzt schon fast irreparabel ist. Und von daher hat das natürlich katastrophale Auswirkungen dann auf die Zukunft. Und ich meine, in den Kitas als erster Bildungseinrichtung werden ja nun mal wichtige Grundlagen gelegt. Und deswegen bin ich sehr besorgt.
Können denn Eltern ihre Kinder noch guten Gewissens in die Kita bringen, wenn sie diese Studienergebnisse hören?
Ja, also ich denke, das ist eine Frage, die sich manche Eltern gar nicht stellen können, weil sie auf eine Betreuung in der Kita einfach angewiesen sind. Und ich sehe Kita auch wirklich als einen Bildungsort, der wichtig für Kinder ist. Aber ich appelliere wirklich an die Politik, nun wirklich auch kurz- und mittelfristig hier Maßnahmen zu ergreifen, weil sonst ist es wirklich nicht mehr verantwortbar, wenn Kinder eben unter diesen Bedingungen in den Kitas gehen und ich sehe das ganze System auch kurz vor einem Kollaps.
Verwahrlosung ist ein hartes Wort, wenn Sie davon sprechen, dass Verwahrlosung in Deutschlands Kitas Einzug hält.
Ja, also wenn nichts unternommen wird, sehen wir das. Ich habe das ja zusammen mit Herrn Professor Schulte-Markwort auch veröffentlicht, weil wenn sich hier nichts ändert und die Auswirkungen sind ja auch vorhersehbar und können wir schon sehen, dann ist das zwar ein hartes Wort, aber dann ist das eben genau das, was passieren wird und was wir zum Teil auch schon wahrnehmen.
Sie sprechen davon, Lösungen müssen her. Was muss jetzt schnellstens passieren? Wer ist gefragt?
Also gefragt ist hier die Politik, also Bund, Länder und Kommunen müssen dafür sorgen, dass unterstützende Bedingungen für alle im System bereitgestellt werden, einfach um Erziehung, Bildung und Betreuung als auch die Unterstützung der Kinder und auch Eltern zu gewährleisten.
Also durch Personal.
Genau, also kurzfristige Maßnahmen zur Unterstützung in der Krise, auch gerade jetzt, wo noch geflüchtete Kinder aufgenommen werden, sind zum Beispiel Mittel für Fortbildungen, Supervision, auch Material, zusätzliches professionelles Personal wie SprachvermittlerInnen, Honorarkräfte, TherapeutInnen.
Fachkräftemangel haben wir vielerorten in Deutschland, eben auch Kita-Fachkräftemangel. Woher sollen die denn kommen, so schnell, wie sie nötig sind?
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Hier haben wir in Westdeutschland ein deutlich größeres Problem als in Ostdeutschland. Da fehlen in den nächsten 5 Jahren auf jeden Fall noch zwischen knapp 100.000 bis knapp 135.000 Fachkräfte. Das ist klar. Man kann auch nicht alle aus den derzeitigen Ausbildungssystemen generieren. Aber man könnte zum Beispiel auch überlegen, dass man die Studiengänge im Bereich Kindheitspädagogik ausbaut, dass man auch pädagogische Abschlüsse aus dem Ausland anerkennt und auch einfacher anerkennt. Hier hat jedes Bundesland eigene Anerkennungsregelungen und da sehe ich noch eine deutliche Ressource. Und wir müssen auch, was ich ganz wichtig finde, Abwanderungen verhindern, weil momentan ganz viele Fachkräfte aufgrund der schlechten Rahmenbedingungen das Feld der Kindertagesbetreuung verlassen. Es gibt auch Studien, die sagen, dass teilweise sogar kurz nach der Ausbildung zur Erzieherin oder auch aus den Studiengängen schon in andere Arbeitsfelder oder auch Berufe abwandern. Und deswegen finde ich auch, muss man nochmal deutlichere Anreize setzen, in diesem Feld zu arbeiten, um mehr Personal zu gewinnen und auch zu binden.
Die Erziehungswissenschaftlerin Professor Rahel Dreyer von der Alice-Salomon-Hochschule Berlin. Sie schlägt Alarm ob der chronischen Überlastung von Erzieherinnen in Kitas und der Zunahme an psychischen Auffälligkeiten schon bei Kita-Kindern. Danke Ihnen für die Zeit und das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Und zum Schluss noch eine Meldung aus der Hochschulwelt, in diesem Fall aus Großbritannien. Im Rennen um das Amt des britischen Premierministers hat sich nun Rishi Sunak geoutet. Er wirft China vor, die Technologie zu stehlen und die Universitäten in Großbritannien zu infiltrieren. Er kündigte an, wenn er an die Macht kommt, dann wird er alle 30 Konfuzius-Institute in Großbritannien schließen und gegen den chinesischen Einfluss an britischen Hochschulen massiv vorgehen. Und das war Campus und Karriere für heute mit Thekla Jahn.